Ersten Advent habe ich lang ein paar Tage gekämpft, was für Adventszeit anzufangen. Und ich werde nicht eine Serie machen, aber ich möchte schon was zum Advent heute das Thema haben. Allerdings nicht von einer Stelle, wo normalerweise man das findet. Ich möchte heute Morgen Hebräerbrief und den zweiten Kapitel aufschlagen. Hebräerbrief und den zweiten Kapitel. Advent, eine Zeit, volle Erwartung. Wir erwarten das Kommen des Messias das erste Mal und natürlich jetzt auch seine Wiederkunft. Aber ich möchte heute betrachten, wozu muss der ewige Sohn sich erniedrigen. Letzte Woche im Kolosser haben wir betrachtet, wie Jesus, der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Wie er nicht nur der Mensch ist, der bei Galiläa bei dem See gelaufen ist, der eingeschlafen ist, todmüde in dem Schiff, mitten in dem Sturm, der Blut geschweißt hat, für lauter Gedanken, was ihm vorbereitet wurde, dass er von seinem Vater getrennt wurde, sondern er ist der allerherrlichsten, allerhöchsten Gott, der alles geschaffen hat. Im Anfang schuf Jesus Himmel und Erde. Er war am Anfang da, der ewige Gott. Aber in der Adventszeit feiern wir etwas so besonders, dass der ewige Sohn sich erniedrigt hatte. Und es tut uns gut, das immer wieder zu betonen. Hebräerbrief habe ich es genannt, ist eigentlich eher eine Predigt. Und wurde an den Hebräern geschrieben, meistens hebräischen Geschwister, die vom Alten Testament, vom Gesetz rausgekommen sind, haben sich bekehrt haben. Die haben viel Verfolgung erlebt und die haben das Alte Testament wirklich verstanden, gekannt. Und diese Christen in Versuchung standen in eine große Gefahr, weg von dem lebendigen Gott zu kommen, zurück zu dem von den Römern akzeptierte Religion von den Juden. Eine christliche Religion wurde eher abgelehnt und nicht populär oder gängig. Und diese Zurückgehen zu dem falschen Religion, zu dem gesetzlichen Religion ohne Jesus oder zu Jesus was hinzuzufügen, war eine große Gefahr. Menschen, die viel Segen von Gott erlebt hatten unter dem Gesetz, unter dem, sagen wir mal, als Juden, und dann zum Glauben gekommen sind und den Segen in dem neuen Bund bekommen haben, dass sie dann sich gezeigt haben, wie es Johannes sagt, dass sie nie wirklich das begriffen haben, diesen lebendigen Glauben, wie es in Hebräer 11, in den Kapitel 11 vorgebracht wird. Und so kommt es immer wieder diese Warnung, nicht aufzugeben, nicht zurückzugehen zu dem, was sie vorher hatten. Wenn man das so versteht, dann ist es klar, dass diese Vorwarnung, diese Warnung geht nicht darum, dass man sein Heil in Jesus verlieren kann, sondern dass man zurückgeht zu dem alten Glauben, sagen wir mal, von dem alten, unter dem alten Bund. Aber das, was er eigentlich allgemein in dem Predigt, ich nenne es ein Predigt, sagt, ist ganz einfach. Ich möchte die ersten zwei Verse vorlesen, und dann schauen wir in Kapitel 2. Er sagte, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Also, er hat das zusammengefasst, du hast den alten Bund, was sie von Segen erlebt haben, wie wir bei der Einleitung gehört haben, aber den Segen, was wir in dem neuen Bund haben, was wir in Jesus haben, so viel besser ist, so viel größer ist. Es vergleicht die ganze Zeit. Der Opfer ist so viel besser. Ein für alle Mal. Die Priesterschaft ist besser. Wir haben einen hohen Priester, der zum Rechten des Vaters sitzt. Seine Offenbarung ist besser. Es ist alles vollkommen. Und es ist alles besser von dem, was sie im alten Bund hatten. Der Grund, warum es alles besser ist, war die Person, die das gebracht hat. Der Allerhöchste ist Jesus. Und das ist, was er eigentlich im Kapitel 1 vorstellt. Das haben wir letzte Woche im Kolosser gesehen, von Paulus. Der Allerhöchste, Gott. Durch ihn haben wir diesen neuen Bund und durch ihn haben wir einen viel besseren und sicheren Stand in Jesus, in dem neuen Bund. Nun, das ist Kapitel 1. Und dann in Kapitel 2 betont er dann diese Erniedrigung. Ich möchte mit Vers 5 anfangen. Seine längere Stelle. Wir werden nicht jeden Vers auslegen. Aber wir möchten heute sehen, wozu muss den ewigen Sohn sich erniedrigen? Wozu? Das ist eine berechtigte, wichtige Frage, warum der allerhöchste Gott, der Schöpfer, sich so erniedrigt hat. Und auch wenn wir viele von uns schon kennen allgemein, es ist nicht nur eine Wiederholung für uns, sondern hier geht er in der Tiefe und sagt es mit einem Blickwinkel, der uns, mein Gebet ist, alles ein Segen sein kann. Und ein sehr praktisch für uns allen. Vers 5, Hebräer 2. Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschensohn, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihm gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es entsprach ihm und dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welche geheiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Da möchte ich aufhören. In dieser Stelle zeigt Jesus, sagt der Prediger etwas Besonderes. Es sagt, dass erstens, dass die, was von den Engeln, du sagst, warum spricht er hier über Engeln? Weil in Kapitel 1, er macht es sehr klar, die Engeln sind nicht größer als Jesus. Die Engeln waren für die Juden schon was Wichtiges, schon was Starkes und Mächtiges. Und er sagte, aber nicht so groß wie Jesus. Er ist kein Engel. Er ist nicht in der Kategorie von Engeln. Er ist höher als den Engeln. Er ist der ewige Gott. Er ist der ewige Schöpfer. Er hat die Engel geschaffen. Sie sind da, um ihm zu dienen. Aber dann sagt er von den Engeln, dass nicht den Engeln der zukünftigen Erdkreis unterworfen war, sondern den Menschen. Was ist das denn? Wir sollten das kurz betrachten in 1. Mose. Dem Menschen wurde die Erde unterworfen. Schau in 1. Mose 1. 1. Mose 1. Der Mensch wurde geschaffen. Adam wurde erst geschaffen, dann später die Frau. Du hast alle Tiere, die geschaffen wurden. Alle Millionen von Tierarten. Groß, klein, kriechenden, fliegenden, ja, Vieh. Und so weiter. Das ist die ganz kleinste, die wir gar nichts mit den Augen sehen können, ohne Mikroskop. Aber dann ganz zum Schluss, an dem sechsten Tag, kommt die Krönung der Schöpfung, der letzte Wesen, das geschaffen wurde. Und Gott sprach, 1. Mose 1, Vers 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen aus unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechende Tiere, die auf der Erde kriechen. Und er sagt, denn Gott schuf den Mensch aus sein Bild, aus Bild Gottes schuf er ihn, aus Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch wurde in Ebenbild Gottes geschaffen und wurde gleich bei der Schöpfung einen Auftrag gegeben, die Erde sich unterzuwerfen. Also, einerseits, du hast Paradies, du hast den Garten Eden, der vollkommen war, alles war da. Und die ganze Schöpfung war gut, der ganze Erdball war perfekt. Aber hast du irgendwann überlegt, Adam und Eva, sie haben nicht einfach rumgelegt, rumgehockt und ja, so Frucht gegessen, die gute Frucht, so meine ich. Der Adam hat gearbeitet, die Eva hat gearbeitet. Das heißt, es gab Dinge zu tun auf diesem Erdball. Die Erde wurde den Menschen als Auftrag gegeben, dass wir darüber herrschen, dass wir das unterwerfen, dass wir Dinge entwickeln. Eines, was er hier sagt, ist, dass wir über die Tierreich herrschen sollen. Über die Fische des Meeres. Okay, wenn wir denken allgemein an die Erde, wie das uns allen gegeben wurde. Es wurde gegeben, damit wir es entwickeln. Damit wir das ganz nutzen, richtig nutzen. Aber auch über die Fische des Meeres herrschen. Dass wir über die Vögel, auch die fliegende Tiere, herrschen. Auch über die Vieh. Und wenn man es sieht, überlegt, mache es so, damit ihr es auch sehen könnt. Halt, passt es? So. Genau. Dass die dann alle die Vieh, alles wurde den Menschen gegeben, das Geschenk, damit wir darüber herrschen. Okay? Wir sind nicht nur Tiere, die gleichgestellt sind wie die anderen im Tierreich. Wir sollten über die herrschen. Okay? Und das ist überall heutzutage noch zu sehen. Auch dass die nutzen. Okay, wir sprechen hier nicht von Tierquälerei, auf keinen Fall. Wir sollten die auch respektieren und gut mit denen umgehen. Aber die sind für uns, dass sie uns dienen und dass wir richtig über die herrschen. Das heißt, wenn Gott seine Erdkugel anschaut und die Menschen sieht, wie wir mit den Tieren richtig umgehen, war sein Wille vom Anfang an, selbst vor der verfallenen Welt. Aber auch, dass wir über die ganze Erde uns vermehren. Vers 28 sagt, Gott segnet sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Wir sollten die Erde erfüllen. Gott findet es klasse, dass es 7 Milliarden Menschen auf dem Erdball gibt. Er findet das gut. Das war sein Plan. Deswegen war Babel so eine Rebellion gegen ihn. Weil sie wollten das nicht. Sie wollten zusammenbleiben. Nein, wir sollen es vermehren. Deswegen hat er den Menschen gesegnet, dass sie das machen, dass wir uns vermehren. Das heißt, wenn wir die ganze Erdkugel so entwickeln, das war immer Gottes Plan. Selbst, wenn ich sagen darf, die Städte sind von Gott. Dies ist Gottes Auftrag. Man könne weiter das ausbreiten, darüber reden, auch mit erfinderischen Sachen, wie die Erfindern sind. Nur einigen, wenn man überlegt, die Erfindern von den letzten Jahrhunderten. Gott findet das klasse. Er hat den Menschen Verständnis gegeben, sowas zu machen. In jedem Land gibt es erfinderischen Menschen. Wir sollten über diese Erde herrschen. Nun, das war Gottes Plan. Und das war, was wir machen sollen. Und Psalm 8 hat auch darüber geredet, wer ist der Mensch, dass er das alles so macht. Dass wir diesen Auftrag von Gott bekommen haben. Die Frage ist, selbst wenn wir viele Beispiele erwähnt haben, gesehen haben, bildlich auch von Menschen, die das gemacht haben, ist es wirklich gelungen, wie Gott es gemeint hat? Haben die Menschen das wirklich vollkommen gemacht, wie Gott am Anfang Auftrag gegeben hat, nach seiner Vorstellung? Nein, okay. Wenn du jemandem einen Auftrag gibst in der Arbeit oder irgendwo und du sagst, bitte mach es so und so, und dann du kommst und sie haben es selber ausgedacht. Nee, ich dachte es besser so und so und so. Wegen des Sündenfall hat die Menschen, selbst wenn die einen Teil von dem Auftrag gemacht haben, machen sie das aber auch verkehrt. Ob wir von Erde abnutzen oder von Tieren schlecht mit denen umgehen, oder die Luft schlecht machen. Verschiedene Sachen. Wir bringen diese Erde nicht untertänig. Weil wir gefallen sind. Weil wir von dem Sündenfall beeinflusst wurden. Und zwar verheerend. Wir sprechen nicht nur von den gesellschaftlichen Dingen, die wir hätten machen sollen. Wir sprechen von dem Herzen von den Menschen, die gegen Gott rebelliert haben und sagt, nein, wir wollen es nicht machen, wie Gott es gemeint haben. Wir machen es, wie wir meinen. Wir machen, ja, vergeuden diese Erde. Wir zerstören Dinge. Wir zerstören einander durch in Beziehungen, ob es in der Familie, durch Krieg, durch, ja, alles Mögliche, wie wir miteinander reden, wie Länder gegeneinander so zerstören. Und so ist diese verfallene Welt so traurig geworden. Wir denken an die Erde, sie ist selbstverständlich jetzt so. Aber so hat Gott die Welt nicht geschaffen. Der Mensch hätte sich das unterworfen sollen, aber durch den Sündenfall, weil der Menschen gesündigt haben, weil Adam und Eva nicht Gott nicht gehorcht haben, ist es jetzt so verkehrt worden. Es gibt einige Verse, die das erwähnen. Ob das ganz am Anfang in 1. Mose 5, Vers 29, er gab ihm der Lamech, nicht der Lamech, der Mörder war, der anderen, gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über den Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Und im Psalm 39, Vers 6, siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht. Meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir, nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Wir leben in einer Welt, wo auch Arbeit so mühevoll ist, mühsam ist, schwer ist. Man verliert schnell den Sinn, warum ich überhaupt da bin. So ist es eine verfallene Welt. Deswegen sagte Prediger 1, Nichtigkeit der Nichtigkeit. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. So war es nicht bei Adam und Eva. Aber wir haben unseren Auftrag vergessen. Wir haben Gott aus dem Weg geschafft, abgeschafft. Und ist alles nichtig dann. Selbst wenn wir Gott dienen und lieben, kämpfen wir mit diesem Gefühl, ist alles nichtig. So ist es in einer verfallenen Welt. Krankheiten, selbst Autoimmunerkrankungen, die den Menschen selber angreifen, ob es Krebs oder anderen. Familie, Ehekrise, Ehebruch, Eheauflösungen. Alle diese Sachen sind von einem Sündenfall. Die Frage ist, wie könnte es überhaupt eine Lösung geben? Wenn es so eine verkehrte Welt ist. Die Menschen haben versucht, Gesellschaften haben versucht, Ausbildung, Geld, alles Mögliche. Starke Politikern, schwache Politikern, Demokratie, nichts funktioniert, um das aufzuheben, dieses Problem in unserer Welt, in unserer Schöpfung. Weil das Problem viel größer ist. Selbst, sagt Römerbrief, seufzt die ganze Schöpfung. Das heißt, selbst die Planeten, das Universum, das ganze Planetensystem, alles wurde beeinträchtigt durch den Sündenfall. Wie kann das aufgehoben werden? Die ganze Schöpfung? Die einzige Lösung kommt von dem Einzigen, der das entstehen ließ. Der Schöpfer selber ist der Einzige, der das lösen kann. Und das ist, wo wir dann zurück zum Hebräer 2 kommen. Die Engeln wurde den Auftrag nicht gegeben, das aufzuheben, die Erde zu unterwerfen. Den Menschen schon, aber wir haben versagt. Und so, was macht Gott? Diesem ewigen Sohn ist derjenige, der kommt und das alles unterwirft. Er ist derjenige, der die ganze Schöpfung, der verfeindet ist gegen ihn, unter seine Füße bringen wird. Und das sagt er hier. Er sagt in Vers 7, er zitiert eigentlich Psalm 8, spricht von der Menschheit, aber er ist derjenige, der das aufhebt. Der Mensch, Jesus, er musste Mensch werden, wie wir gleich sehen werden. Vers 7 sagt er, du hast ihn, den ewigen Sohn, ein wenig unter die Engel erniedrigt. Warte mal, Jesus ist über die Engel. Okay? Aber er wird unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Er ist der herrliche Gott. Du hast alle unter seine Füße gelegt. Jesus muss das alles unterwerfen, aber nur durch eine Erniedrigung war das möglich. Er musste sich erniedrigen. Es ging nicht anders. Vom Anfang an war es so, in dem Moment, wenn du sündigst, wirst du sterben. Es gibt den Tod wegen der Sünde. Der Sündenfall und der Tod hat alles durchgedrungen, weil alle gesündigt haben, alle Menschen. Und es hat den Tod, hat die ganze Schöpfung so geknechtet. Und der einzige Weg ist, dass er, der ewige Sohn, sich erniedrigt und Mensch wird. Also, ich möchte hier merken, er spricht davon, dass er erniedrigt wurde. Und ich weiß, diese Stelle ist schwierig. Ich habe damit gekämpft in den letzten Tagen, ganz ehrlich. Und unser Ziel ist heute nicht, das ganz alles durchzumachen, sondern den großen Punkt hier zu machen, damit wir für die Adventszeit was mitnehmen. Aber schau in Vers 8. Wo er sagte, okay, er ist erniedrigt worden, aber dann sagte er, indem er ihn alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Das heißt, es ist Tatsache, Geschwister. Die Unterwerfung der ganzen Schöpfung unter seine Füße ist nicht etwas theoretisch. Es ist Tatsache. Es ist schon geschehen. Es ist schon fest. Er sagt, naja, wie kann das sein? Also, es ist kalt heute. Sicher gibt es Beschwerden. Ist schon eine schöne Welt, in der wir leben, zwar, aber bekommen nicht. Wir kommen mit müde heute. Schmerzen. Den Tod jagt uns da doch nach. Er sagte, es ist alles ihm unterworfen. Ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Keine Ausnahme. Der ewige Sohn hat ihm alles unterworfen. Aber ist das so in deiner Welt? Wenn wir an solchen schauen, solchen Fälle, die immer wieder in den Nachrichten vorkommen, Trockenheit, alles trocken, wie wir im Sommer gehabt haben. Oder zu viel Wasser, es gibt Hochwasser in anderen Ländern gleichzeitig. Ob wir von anderen Dingen reden, wir leben in einer Welt, wo die Nachrichten immer noch so ausschauen. Aber er sagte, er ließ nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Sieht ihr irgendwie eine Diskrepanz da? Alles unter seine Füße. Alles gut. Tatsache. Allumfassend. Aber so sieht unsere Welt immer noch aus. Und deswegen sagte er, ließ er nichts übrig, dass ihm nichts unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Es gibt eine Tatsache. Es ist schon geschehen. Es ist fest. Aber das erfahren wir noch nicht ganz. Er sagt es ganz ehrlich. was machen wir dann mit dieser Diskrepanz? Wir können sagen, naja, die Bibel sagt es zwar, aber es bedeutet es nicht wirklich. Ich muss trotzdem zurechtkommen. Einfach schlucken und weiter. Obwohl der Sündenfall die ganze Schöpfung zur Nichtigkeit gebracht hat und alles so ausschaut, hat er gesagt, nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Vers 9 ist die Antwort. Wir sehen aber noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus. Wir schauen in unsere Welt und in unsere Erfahrungen in dieser Welt. Nein, es ist nicht so. Dann sagt er, wir schauen zu Jesus. Und jetzt, diesem Punkt, erklärt er uns, wie Jesus das alles aufhebt. Und wie das alles, diese Tatsache, Wahrheit ist. Und dass wirklich wir uns darauf verlassen können. Wir müssen, Geschwister, mit Glauben das hier anschauen. Wir müssen zu Jesus schauen, aber mit Glauben. Nicht mit Erfahrungen, wenn ich nach Hause gehe, dass die Nachrichten irgendwie besser sein werden. Nee, sie bleiben schlecht. Okay. Wir sehen es noch nicht unterworfen. Wir sehen aber Jesus. Und jetzt kommt das Geheimnis, wie er das gemacht hat. Er sagte, er hat sich erniedrigen müssen, wegen des Todesleids, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Die Tatsache, dass die ganze Schöpfung unter seine Füße ist, ist, weil er sich so erniedrigt hatte. Was er hier sagt im Kurzen ist, dass der ewige Sohn der Geisteswesen war. Er war ein Geist. Er hat keinen Körper. Er musste einen Leib nehmen. Es gibt Stellen, die es klar sagen. Später in Hebräer sagte er, vielleicht sollen wir es anschauen. Nein. Ich habe das nicht hier notiert. Wir lassen das. Er sagte, ein Leib hast du mich vorbereitet. Ich glaube, es ist in Kapitel 10. Ein Leib hast du mich vorbereitet. Der Sohn, der ewige Sohn, der schon Ewigkeit her gelebt hatte, hat einen Leib bekommen. Das heißt, von Ewigkeit her hat er kein Leib gehabt. Er war Geist. Aber was beim Maria geschehen ist, als sie von Heiligen Geist schwanger geworden ist. Von Heiligen Geist schwanger geworden. Das heißt, der Menschteil von Maria und vom Heiligen Geist zusammen hat den ewigen Sohn einen Leib genommen. Warum musste er sich so erniedrigen und einen physikalisch-körperlichen Leib bekommen? Er musste das, damit er sterben konnte. Das sagte er in Vers 9. Damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Aber auch, zweitens, damit er gehorchen konnte. Damit er in seinem Leib gehorchen konnte. Und da ist die Stelle in Hebräer, in dem 10. Kapitel. Hebräer 10. Was so kompakt in Kapitel 2 gesagt wird, wird später in dem Brief oder in dem Predigt in Hebräer ausgelegt. Aber Hebräer 10, Vers 4, sagt er, denn unmöglich, 10, Vers 4, unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken zur Sünde wegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Und dann sagt er in Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht vor mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. Jesus kam, damit er gehorchen konnte in seinem Leib. Warum musste er sich erniedrigen? Damit er sterben konnte. Damit er gehorchen könnte. Aber auch deswegen war in Kapitel 2, damit er die Macht des Todes entkräften konnte und die Macht des Teufels. Vers 14 sagte er, siehe, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Er hat Fluch und Leid genommen, wie wir Fluch und Leid sind. Er hat ein Leib, Blut sind. Er hat ein Leib genommen, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Den Tod hat er genommen, damit er die Macht des Teufels wegnehmen können. Du warst unter der Macht der Sünde. Du konntest nur sündigen. Du warst kein guter Mensch in dieser Welt geboren. Entschuldigung, wir waren nicht. Wir waren als Sünder geboren. Du konntest nur sündigen. Du hast alles nur für dich gemacht. Als Rebell gegen Gott, als Feinde gegen Gott. Und unter diesen Macht, wie Kolosser 1 sagt, unter der Macht des Finsternis, der Königreich des Finsternis, hast du gelebt. Und um diese Macht zu entkraften und zu rauben, wegzunehmen, musste Jesus Fleisch und Blut nehmen. Er musste einen Leib nehmen. Und dafür hat er auch dann die Todesfurcht weggenommen. Wie viele Menschen haben Angst vor dem Tod? So sind wir geboren. Aber wisst ihr was? Das musst du nicht Angst haben. Er hat den Todesfurcht weggenommen. Er sagte, schau das an, er sagte, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Die Todesfurcht. Du sollst nicht in Todesfurcht leben. Wenn du hören würdest, du hast 2 Wochen zu leben. Du musst keine Angst davor haben. Jesus hat dich befreit, indem er den Tod geschmeckt hatte. Nicht nur so ein bisschen ausgetestet, wie jemand schaut, wie der, ob die Badewanne, ob das Wasser so warm genug ist. Ausprobieren. Okay. Er ist ganz untergegangen. Ins Wasser. Er ist ganz reingegangen. Er hat das ganze volle Maß des Todes erreicht. Das volle Maß der Versuchungen und alles erlebt. Er hat das Gehorchen, sagt er im Hebräerbrief, Gehorchen gelernt. Jesus hat Gehorchen gelernt. Der ewigen Sohn. Durch Erfahrungen. Weil wenn du der Allerhöchste bist im Himmel, wer gibt zu gehorchen? Du lebst einfach so. Aber wenn er sich erniedrigt und er sagt, ich tue nur, was der Vater mir sagt. Nur was er sagt, tue ich. So hat er gelebt. 33 Jahre. Diese Erniedrigung, dadurch hat er gelernt. Und die Furcht, liebe Geschwister, ist weg. Aber er musste das auch machen, Vers 18, damit er mit uns Mitleid haben können. Die ganze Stelle hier, eigentlich ab Vers 10 oder 11, spricht er davon, wie wir in ihm eins sind und wie er einer von uns geworden ist. Er ist Mensch geworden. Er nennt uns Brüder. Er sagte Vers 17, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden. Er ist wirklich Mensch geworden, 100%. Der ewigen Sohn. Damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Er hat Mitleid mit dir. Du lebst in dieser verfallenen Welt. Du kämpfst damit. Jesus versteht. Er war selber nicht Sünder. Aber er hat dein Leid geschmeckt in deinem Alltag. Du sagst, aber meins nicht so ganz, doch und umso mehr. Wenn er schaut, wie du kämpfst in dieser Welt, mit den Problemen. Mit verkehrter Lebensweise, mit verkehrter Einstellungen in der Arbeit, mit Lügen, mit Misswahrheit, mit Untreue. Selbst wir sind untreu, wir sind so frustriert. Er weiß, wie es ist, in dieser Welt zu leben. Und jetzt, heute, sitzt er zum Rechten des Vaters und er ist Mittler für dich und für mich. Wie wir kämpfen, wie wir so denken. Er hat alles gemacht, liebe Geschwister. Die Erniedrigung des Sohnes war für dich deinetwegen, um dich zu befreien von der Angst, vor der Macht der Sünde. Du musst nicht mehr sündigen. Du darfst in seinem Licht wandeln. Du musst nicht mehr für die weltlichen Einstellungen und Werte leben. Du darfst. Du bist neu gestellt in seinem Königreich als Söhne des Lichtes. Und deswegen ist, was wir in dem Herr Jesus so gewaltig, so großartig, kostenlos zu bekommen, eine Gnade. Und was für eine riesigen Privileg und Verantwortung, das ernst zu nehmen. Und deswegen sagte er in Kapitel 2, Vers 1, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Umso mehr als was? Als die im Alten Testament. Weil wenn wir diese Wahrheit ablehnen, wenn wir leichtfertig damit umgehen, wenn wir das einfach sagen, naja, billige Gnade, aber ich gehe zurück zu meinem eigenen Weg. Das ist Gefahrwasser. Und zeigen wir, wenn wir so sind, oder bringen wir es in Zweifel, ob wir wirklich ihm tatsächlich gehört haben. Diese Stelle ist so gewaltig. Dein Leben, mein Leben wurde durch Sünde ruiniert. Aber lebst du jetzt in Hoffnung, was Jesus für dich getan hat? Lebst du mit der Hoffnung, dass diese Tatsache, dass er seine Schöpfung wieder neu macht, dass er mit dir das schon macht, auch wenn diese Erde verfallen ist, dass er dich, was er tatsächlich am Kreuz getan hat, wie er dich im Himmel gesetzt hat, lebst du danach? Oder lebst du wie diese Welt in Diskrepanz? Es ist schon Tatsache, aber du lebst noch, als ob du unter dem finsteren Macht lebst. Was er für Tatsache gemacht hat, du hast den Basis, du hast die Sicherheit, dass du auch so lebst. Er hat den Weg gebahnt. Er hat den Anfang, ein Vollender des Glaubens. Dass wir ihm auch in dem Rennweg ihm nachgehen und nachfolgen, was er alles für uns getan hat. Lass uns diese Erniedrigung in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit wahrnehmen, was er für uns getan hat, um diese ganze Schöpfung wieder zu erlösen. Wenn du in Sorgen lebst, wenn du in Furcht lebst, in Angst lebst, musst du nicht. Hast du Sorgen, wie es mit der Gesellschaft weitergehen wird? Jesus weiß. Wir schauen auf Jesus. Hast du Sorgen, wie es in deinem Leben weiterlaufen wird? Er hat alles im Griff. Wir sehen auf Jesus. Alles, selbst unsere Gemeinde, die er gegründet hat, wird er vollbringen. Und die Höllentüren können nicht dagegen stehen. Er ist derjenige, der an der Macht ist. Wir sind befreit, für ihn zu leben, voll und ganz. Und ihm, unser treuen, hohen Priester, nachzugehen, der zum Rechten des Vaters sitzt. Wir wollen beten. Lieber Herr, diese Wahrheiten sind so gewaltig, schwer zu begreifen, was du für uns getan hast. O Herr Jesus, lass dein Geist diese Worte in unserem Herzen überführen, dass wir weg von uns schauen und dass wir zu Jesus schauen und dass wir dadurch gestärkt werden, voll und ganz für dich zu leben, trotz Verfolgung, trotz Leid, trotz Schwierigkeiten, dass wir dir nachfolgen mit ganzem Herzen, mit deiner Freude, mit deiner Kraft, weil du, wie du hier sagst, aus unserem Bruder den Weg gemacht hast. Und wir beten dich an und möchten, Herr, von dir lernen. Amen.